Ja, ich habe uns ein interessantes Thema mitgebracht, ein wichtiges Thema, was uns, ich denke, alle bewegt. Martin hat das schon in der Einleitung angesprochen. Es geht um Israel. Und ich habe das Thema mal überschrieben: Wem gehört Israel und Jerusalem? Es wird um dieses Land gekämpft und wir sehen auch, die ganze Welt ist in Aufruhr. Die Vereinten Nationen, die UNO, eine Organisation, eine Weltorganisation, die eigentlich auf ihre Flaggen geschrieben hat, für den Weltfrieden sich einzusetzen. Und ich habe uns ein erstes Bild mal mitgebracht. Und zwar, wie ist das entstanden? Ich habe hier noch einen so einen Flyer bei mir. Wem gehört Israel und Jerusalem? Im Jahre 2010 haben wir dieses Thema schon mal in Osnabrück gehabt. Wir haben die Stadthalle gemietet, eine große Eventhalle. Warum haben wir das gemacht? Seinerzeit zog ein evangelischer Theologieprofessor in Ruhestand und ein pensionierter Hochschullehrer durch die Lande, durch das ganze Osnabrücker Land und machten eine wirkliche Propagandahetze gegen Israel. Und sie waren damit sehr erfolgreich. Sie gingen in die Kirchen rein und sie wurden gehört, sie wurden eingeladen, sie haben viele Menschen erreicht. Und wir haben uns einmal einen so einen Vortragabend angehört. Es war schlimm, was hier an Lügen verbreitet wurden. Und daraufhin haben wir gesagt, das geht nicht, wir müssen dem was entgegensetzen. Und haben dann die Stadthalle gemietet und wir können sehen, das war vor 10 Jahren, schon länger wie 10 Jahre her, dann der Niedersachsensaal mit 500 Leuten, der war prall gefüllt. Wie groß das Interesse damals schon an diesem Thema war. Vor Beginn des Vortrags kam der Geschäftsführer von der Stadthalle zu mir und sagte: Herr Feimann, sind Sie sich eigentlich im Klaren, was Sie hier machen? Ich sage: Was meinen Sie damit? So ein explosives Thema hier in einer Stadthalle zu machen? Ich sage, das ist mir schon bewusst, dass das ein explosives Thema ist. Und dann sagt er, wir haben den Staatsschutz eingeschaltet. Sie werden beobachtet, was hier heute Abend erzählt wird. Das ist kein Scherz. Daraufhin haben wir das dann gemacht, nur nebenbei. Die Miete der Stadthalle kostete damals 900 Euro für 2 Stunden und wir hatten das Geld nicht. Wir haben das einfach im Glauben gemacht und wir haben nachher wer das unterstützen möchte, aufgerufen zu spenden und dann kam das Doppelte zusammen. Also wir merken einfach, dass ihm das wichtig ist, dass wir dieses Thema nicht bagatellisieren. Und jetzt möchte ich uns das zweite Bild mal zeigen. Das ist eigentlich das, worauf es mir auch heute ankommt. Wir wollen eine biblische Antwort haben. Wem gehört das Land? Wem gehört Jerusalem? Wem gehört das Volk? Und was ist unsere Position? Alles, was hier in Grün ist, das sind die Länder, zählen zur Arabischen Liga. Arabische Völker. Und dieses kleine Fleckchen, ich weiß nicht, ob man das hinten noch sehen kann, so in Rot, so ein ganz kleines Streifchen Rot, das ist Israel. Und wir müssen verstehen, dass auf alle arabischen Landkarten, ich wiederhole das nochmal, auf alle arabischen Landkarten nirgendwo der Staat Israel eingetragen ist. Von 1947, als der Teilungsplan der UNO gekommen ist, die Araber haben von Anfang an das abgelehnt. Ich werde euch nachher das nochmal vorlesen aus dem Teilungsplan 181 der UNO. Steht ja geschrieben, kann jeder nachlesen. So, und jetzt von dem eigentlichen Kernland Israels besitzt Israel nur etwas über 10% des Kernlandes. Und dieses Land, sagt man, das darf nicht jüdisch bleiben. Das muss Palästina bleiben. Es Die Juden haben das Land besetzt seit 1948 und deshalb müssen sie auch wieder verschwinden. Und sie sind der Grund für die Unruhen, für den Unfrieden im Nahen Osten. Wir in Osnabrück als jüdisch-messianische Gemeinde sind auch direkt betroffen, dass wir jetzt, wenn wir so unseren Gottesdienst machen, wie wir das jetzt heute Sonntagmorgen hier machen, wir müssen die Türen wieder abschließen. Wir müssen die Türen abschließen. Wir haben ein Gespräch mit der Polizei gehabt. Es leben auch in Osnabrück viele Muslime, auch gewalttätige Muslime. Das ist nichts Neues, das weiß die Polizei. Schließt lieber ab, wenn ihr Gottesdienste macht. Und es fahren immer wieder Streifenwagen vorbei während des Gottesdienstes. Dann wird es einem schon irgendwie ein bisschen mulmiger, wenn man da selbst von betroffen ist. Ja, woher kommt dieser Antisemitismus, dieser Hass gegen die Juden? Es ist nichts Neues. Deshalb möchte ich uns versuchen, heute Morgen biblische Antworten zu geben. Und wir fangen an mit 1. Mose 12. Übrigens die ersten 11 Verse in der Bibel sind ohne Israel. Die ersten 11 sind ohne Israel und dann mit Kapitel 12 geht es los, bis im letzten Buch der Offenbarung nichts mehr ohne Israel. Anfang und Vollendung. 1. Mose 12 und ich lese uns die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und werde verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und die Stelle, die Martin von aus dem Galaterbrief vorgelesen hat, das ist dieselbe Person, die hier zu Paulus oder durch Paulus gesprochen hat, die auch hier schon zu Abraham gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle, die an Jesus Christus glauben, die werden in diesem Segen Abrahams sein, durch den Glauben Abrahams. So, nun steht hier ja was Wichtiges. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Ich möchte uns ein Beispiel nennen, wie Gott das wirklich wahr macht, dieser Fluch auf Menschen. Deutschland steckt voll Antisemiten wieder. Nicht nur vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch jetzt wieder voll. Nicht nur Nazis, sondern auch die aus muslimischen Ländern zu uns gekommen sind. Um das gleich vorweg zu sagen, jeder Mensch, der Hilfe braucht, der auf der Flucht ist, den helfen wir. Aber man darf hier nicht gegen die Juden auf unseren Straßen einen Krieg austragen, gegen Israel, gegen das jüdische Volk. Dann trifft das ein, ich werde verfluchen, die dir fluchen. Wir hatten einen Nachbarn, einen russlanddeutschen Nachbarn, wenn man den gesehen hat, ein ganz lieber, freundlicher Mann. Er war ein so krasser Antisemit, ein Judenhasser, obwohl er, glaube ich, gar keine Juden kannte. Und er ging einmal mittwochsabends zum Sport. Und nach dem Sport, dann hat er die schlechtesten und dreckigsten Judenwitze erzählt und gegen Israel, gegen die Juden, gegen die Besatzungsmacht und so weiter groß getan. Er wurde mehrfach darauf hingewiesen, Viktor, lass das sein, was du machst. Das hat Konsequenzen für dein Leben. Hör auf damit. Er hat aber nicht aufgehört. Er hat das immer weitergemacht. Kurze Zeit später hat er versucht, seine Frau zu ermorden. Wir haben den Schrei gehört. Gott sei Dank ist es nicht dazu gekommen. Seine Ehe ging kaputt. Seine Kinder gingen verschiedene Wege, also auch viel im okkulten Bereich und so weiter. Er ist dann nach Russland geflohen. Dann hat Interpol ihn gesucht, sie haben ihn in Russland aufgegriffen und dort kam er kurz in Verhör und dann haben die gesagt, Ach, weißt du, wenn er in Deutschland seine Frau umbringen will, was stört uns das? Sie haben ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Kurze Zeit später hat er versucht, irgendwelche Sachen aus Deutschland zu holen. Dann hat man ihn an der Grenze aufgeschnappt. Und dann wurde er verurteilt und kam ins Gefängnis und da ist er gestorben. Ich werde verfluchen, die dir fluchen. Die Frau hat sich einen ungläubigen Mann wiedergenommen, sie kam zum Glauben, sie hat sich bekehrt bei uns zu Hause und sie die Kinder mit okkulten Dingen beschäftigt. Dann hat dieser ungläubige Mann sie wieder vollkommen von Jesus weggerissen und sie schwimmt jetzt irgendwo zwischen den Stühlen. Ich will verfluchen, die dir fluchen. Noch ein Beispiel. Ich komme aus einem Dorf im Emsland, aus einem sehr katholischen, aus einer großkatholischen Ecke. 1933, als die Nazis an die Macht kamen, ein halbes Jahr später gab es in diesem kleinen Bauerndorf mit ungefähr 300 Einwohnern schon 70 Parteimitglieder in der NSDAP. 6 Monate später. Warum sage ich das? Ich will verfluchen, die dich fluchen. Mein Heimatdorf ist ein sehr antisemitisches Dorf. Viele Menschen, also die Selbstmord, ich sage das mal so, die Selbstmordrate, die ist in diesem Land so extrem hoch, das muss man suchen, das zweite Mal auf diesem Kosmos. Viele Menschen, auch junge Menschen, die kommen ums Leben auf mysteriöse Weise und so weiter und so fort. Also es gibt ganze Landstriche, die mit Judenhass so doktriniert sind und das hat Auswirkungen auf die Kinder und Kindeskinder und Enkelkinder, weil das Fluchsünden sind. Also die werden hier auch als Fluch benannt und Gott benennt die selber, ich werde verfluchen. Das hat also unmittelbare Auswirkungen. Dann, Martin hat die Stelle ja schon gelesen, bei Sacharja 2, aber ich lese sie nochmal, weil sie sehr wichtig ist. Sacharja 2, Vers 12. Auf Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne. Also das ist für allgemein, wo Israel zerstreut ist, nicht nur in Babylon, früheres Babylon, Iran, Irak. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet seinen auch Apfel an. Das bedeutet, wer gegen die Juden spricht, egal was ich sage, das ist antisemitisch. Dann sage ich mit anderen Worten, ich spreche gegen Gott. Ich spreche mich gegen Gottes Wort aus. Ich piekse Gott in sein Auge. Und wie jeder von uns weiß, wie empfindlich unser Augapfel ist. Aber das hat aus dem hebräischen Kontext 2 Bedeutungen. Der tastet seinen Augapfel an. Einmal seinen, Gottes Augapfel, aber auch seinen eigenen. Der tastet seinen eigenen, der sticht sich selbst ins Auge und macht sich blind für die Wahrheit. Der kann nicht mehr die Wahrheit erkennen. Und wer Israel nicht biblisch verstehen will, der kann es nicht verstehen. Der kann auch Gottes Pläne nicht verstehen, auch in dieser Zeit nicht. Denn Gott spricht durch den Propheten Jesaja in Kapitel 55, so hoch der Himmel höher ist wie die Erde, so sind meine Gedanken höher wie eure. Und so hoch der Himmel höher ist wie eure Wege, die ihr geht, so hoch, so viel höher sind meine Wege. Ihr erkennt meine Wege gar nicht genau. Wir meinen das immer zu erkennen. Und wo ich auch sehr, sehr vorsichtig mit bin und auch möchte ich uns alle zu ermutigen, Israel nicht zu richten oder zu sagen, Israel begeht Kriegsverbrechen oder Israel ist ja schuld. Ich möchte euch ermutigen, tut das nicht. Keiner unter uns ist der Richter Israels. Es ist nur einer, der allmächtige El Shaddai, der da ist, der da war und der da kommt. Kein anderer. Halten wir fest, wenn wir gegen Israel sprechen, dann spreche ich gegen Gott. Warum? Gott erwählt über Abraham den ersten Hebräer und diese Berufung hatte keine Bedingung. Das ist ganz wichtig. Er hat nicht gesagt, Abraham, wenn du mir treu bleibst, wenn du tust, was ich sage, dann läuft alles seinen Weg. Nein, das war ein bedingungsloser Bund, die Erwählung Abrahams. Der Segen Abrahams, eine bedingungslose Verheißung für alle Völker auf Erden, die glauben. Ohne irgendwie Verdienste. Deshalb, hier kommt die Gnade Gottes, die erst das erste Mal so krass raus. Gott beruft das Volk, erstens, durch Abraham, dem ersten Hebräer, dir und deine Nachkommen, Abraham, Isaac, Jakob, die 12 Stämme, Punkt. Nie widerrufen. Gott hat das nie widerrufen, das ist wichtig. Sein Wort ist unveränderlich. Nicht das kleinste Häkchen im hebräischen Alphabet, das Jod, wird sich verändern in seiner heiligen Schrift. Deshalb halten wir fest, das Volk ist berufen von Gott. Die Juden haben sich nicht selbst erfunden oder sind von irgendwelchen heidnischen Völkern berufen worden. Nein, Gott hat für sich ein Volk berufen. Wozu? Damit alle Geschlechter auf Erden diesen Segen Abrahams erfahren. Dass alle Geschlechter auf Erden aus ihrem okkulten, teuflischen Irr- und Wahnglauben herauskommen und gerettet werden. Das ist Gottes Plan, das ist Gottes Ziel. Dann die Landesverheißung. Das ist ganz wichtig. An jenem Tag, Kapitel 15, 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat. Da sind die Grenzen. Und dann zählt er nochmal auf, das ganze Land, der Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, Hethiter, Perisiter, Raphiter, Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter und die Babysitter. Nein, steht hier nicht. Jetzt seid ihr wieder wach. Also halten wir fest, Gott beruft das Volk, wozu, steht hier schon geschrieben, damit wir gerettet werden. Dann beruft er das Volk dazu, damit alle heidnischen Völker den wahren Gott erkennen und aus ihrem okkulten Umfeld, aus der Hand des Teufels errettet werden. Und dann erwählt Gott eine Stadt, Jerusalem, in dieser Stadt hat Gott selbst für deine Zukunft die Weichen gestellt. In Jerusalem. Deshalb Land, Volk, Land und Jerusalem. Nie widerrufen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das auf die Flaggen schreiben. Und jeder, der dagegen spricht, der macht das noch so gut meinen, ist Antisemitismus, spricht Gott. Das heißt, Gott, wir wissen es besser wie du. Was mit Israel alles falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, das wissen wir alles. Hoffentlich wissen wir auch noch, was mit uns alles falsch gelaufen ist. Mit unserem Deutschland. Denken wir noch daran? Es ist beschämend, was diese Woche in der UNO beschlossen wurde. Und Deutschland hat sich der Stimme enthalten. Hat sich nicht positioniert für Israel. Das ist beschämend. Ich schäme mich wirklich dafür. Sogar im Koran, ich habe den noch nie gelesen, aber ich habe einen Islam-Professor, den kenne ich, und ihn nochmal gebeten, der den gut kennt und sagt, guck das nochmal nach, dass ich nicht was Falsches weitergebe. Im Koran, Sure 4, 22 steht, das Land gehört den Juden. Das ganze Land Kanaan gehört den Juden. Das steht im Koran drin. Der Name Jerusalem steht nicht ein einziges Mal im Koran drin. Nicht ein einziges Mal. Und da können wir dann falsche Schlüsse rausziehen. Wenn wir diese Karte vor Augen führen, Ich lese uns aus der UNO-Resolution 181 nur ein paar Gedanken. Das ist nämlich wichtig, dass wir das im Zusammenhang verstehen. Am 29. November 1947 wurde die UNO-Resolution 181 verabschiedet. Und seinerzeit haben die Arabischen Liga, die ganzen arabischen Staaten, gesagt, wir erkennen die UNO-Resolution nicht an. Wir wollen keinen jüdischen Staat in Palästina. Wir werden, und einen Tag später wurde Israel schon angegriffen. Das wissen wir. Wir kennen ja die Stelle, was da geschehen ist. Und dann war ein Vertreter der jüdischen Weltorganisation, ein Rabbi Horowitz, und der Vertreter der Arabischen Liga, Azam Pasha, können wir alles nachlesen, der Generalsekretär der Arabischen Liga. Sie haben versucht, einen letzten Kompromiss zu finden. Und Pasha erklärte, ich zitiere, die arabische Welt ist zu keinem Kompromiss bereit. Ihr Vorschlag, Mr. Horowitz, mag durchaus vernünftig und logisch sein, doch über das Geschick von Völkern entscheiden nicht Vernunft und Logik. Völker machen keine Zugeständnisse, sie kämpfen. Mit friedlichen Mitteln oder Kompromissen erreicht man gar nichts. Wenn man etwas erreicht, dann nur durch Waffengewalt. Genau das, was hier geschieht. Wir werden versuchen, euch zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns gelingen wird. Aber wir werden es aber versuchen. Schließlich haben wir auch die Kreuzfahrer zurückgeschlagen. Soweit erstmal. Halten wir fest, die UNO hat nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo 6 Millionen Juden ermordet wurden, den Juden wieder einen Staat im Lande Israel, im Lande Palästina gegeben. Und dieses Land heißt Israel, das steht auch so geschrieben in der UNO-Karte. Aber wir wollen das ja biblisch betrachten. Und wir müssen verstehen, derjenige, der die Juden damals aus alle Länder verstreut hat, warum? Ich lese uns ein paar Verse aus 5. Mose, um das noch besser zu verstehen. Gott hat ja, bevor das Volk Israel ins Land ging, den Segen vorgelegt und den Fluch. Und dann schreibt, da war Israel noch gar nicht im verheißenen Land drin, das war noch vor Jericho am Jordan. Und hier steht geschrieben, 5. Mose 30, 1 und folgende. Wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, ein Gericht Gottes, dass die Juden in alle Länder verstreut wurden, das war ein Gericht Gottes. Sie sind nicht freiwillig dahin gegangen, das ist wichtig. Und sie haben aber nie das Land verloren. Wenn wir ein Haus haben und wir sterben, dann steht unser Name immer noch rechtmäßig im Grundbuch drin. Und unsere Nachkommen, die können zum Amtsgericht gehen und sagen, hör mal, hier, ein Dokument. Aha, Ausweis vorzeigen, ja. Und so gibt es ein himmlisches Grundbuchamt, wo die Grenzen Israels dokumentiert sind, festgelegt sind, nicht von irgendwie von der UNO, sondern von Gott sind die festgelegt. Unwiderruflich festgelegt. Obwohl Israel das Land nie ganz besessen hat. Und dann geht es weiter in Vers 2. Und wenn du dich dann bekehrst zu dem Herrn, deinen Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Und wenn du bis an das Ende der Erde, des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, seit 1948, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen und es wird dir gut, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen. Das ist das messianische Judentum, die Juden, die an Jesus glauben, die Beschneidung des Herzens, die Brit Mila des Herzens. damit du den Herrn, deinem Gott, liebst von ganzem Herz und von ganzer Seele, auf dass du im Leben bleibst. Nun kommt aber was ganz Wichtiges. Aber alle diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Ist uns das klar? Wir müssen nicht meinen, Gott ist harmlos oder machtlos. Er hat alles unter Kontrolle, er hat alles in der Hand. Und jeder, und das Schlimmste ist eigentlich der christliche Antisemitismus. Die Kirchen sitzen voll davon, auch in Freikirchen. Und wir erleben das so stark, wenn man über Israel spricht. Ja, aber die Juden. Ja, aber sie begehen Kriegsverbrechen. Israel ist das einzigste demokratische Land auf der Erde und im Nahen Osten. Israel habe ich noch nirgendwo gehört, dass Israel bestialisch alte Männer und Frauen umbringt. Ich kenne das nicht. Und wir haben sehr guten Kontakt nach Israel und mit Juden vernetzt. Ich habe das noch nie gehört. Das tun sie nicht. Haben sie nie gemacht. Nun müssen wir aber gucken, warum ist dieses Land Palästina so wichtig? Im Jahre 135 nach Christus, ich kürze das alles mal ein bisschen ab, da regierte in Rom der Kaiser Hadrian und die Juden haben ein letztes Aufbegehren gegen die römischen Besatzer gemacht. In ihrem Land hieß es noch Israel. Und dann hat Kaiser Hadrian den jüdischen Aufstand niedergeschlagen und dann hat er im Jahre 135 nach Christus ein Dekret erlassen. Darin steht, das Land Israel heißt mit sofortiger Wirkung Palästina. Warum Palästina? Palästina kommt von Philister, von Philistei. Und weil die Philister immer die Erzfeinde Israels waren, darum hat Kaiser Hadrian das Land Israel mit diesem Namen belegt. Dass es eine ewige Feindschaft gegen die Juden sein und bleiben wollte, ist ein Fluch, den er hier ausgesprochen hat. Und dieser Fluch, der macht was mit Menschen, die nicht bekehrt sind, die keine Buße getan haben, die nicht gereinigt sind durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Nur so können wir den Fluch durchbrechen. Das Blut des Lammes reinigt euch von aller Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr frei. Dann seid ihr nicht mehr in den Ketten des Teufels gebunden und müsst hassen. Vor 14 Tagen war eine iranische Frau bei uns im Gottesdienst. Eine iranische gläubige Frau. Am Schabbat. Und sie sagte, sie lebt schon, weiß ich nicht, 40 Jahre oder was in Deutschland. Und sie hat die Juden gehasst wie die Pest. Und sie ist vor circa 20 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie liebt die Juden jetzt. Sie betet für die Juden, sie liebt die Juden. Jetzt ist dieser Fluch weg. Die Liebe für das Volk, dadurch, wo sie ihren Segen empfangen hat. Das Heil kommt von den Juden. Jesus ist Jude. Kein Katholik. Kein Freikirchler. Jude. Und er wird als Jude wiederkommen und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Ihr Lieben. Das sollten wir nicht vergessen. Und was jetzt geschieht in Israel und auch beziehungsweise in der UNO, ich lese uns das mal vor. Psalm 83, brandaktuell. Gott, schweige doch nicht. Gott, bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Jesus und Satan. Aber der Sieger ist, steht klar, Jesus. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und halten Rat wider die, die sich bei dir bergen. Wohlan sprechen sie? Lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund gegen dich gemacht. In den Zelten von Edom sind die Nachkommen Esaus und Ismaels, Moab und die Hagariter und dann die ganzen anderen Völker und die Philister und so weiter und so weiter. Wir können das zu Ende lesen. Und im Psalm 2, da warnt Gott nochmal, ihr Richter auf Erden, die sitzen in der UNO, der Weltgerichtshof der UNO, wenn man so will, lasset euch warnen, ihr Könige, ihr Mächtigen auf Erden. Denket daran, nicht ihr habt die Fäden in der Hand, sondern es steht einer über euch. Sagt denn das noch jemand, auch in Berlin, dass noch jemand über sie steht, die uns diktieren bis hin nach oben? Und im Jahre 2008 wenn ich diesen Kapitel 83, Psalm 83 lese, so aktuell im Jahre 2008 sprach der damalige iranische Ministerpräsident Ahmadinejad vor der UNO. Und er hat gesagt, könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Er hat gesagt, Frieden im Nahen Osten ist nur möglich ohne Juden, ohne Israel. Dieses Fleckchen Erde muss verschwinden. Und das muss Palästina sein. Israel und Juden haben keine Berechtigung, keine Lebensberechtigung. Dann, daraufhin, haben zwei Staaten die UNO-Vollversammlung verlassen. Das war Israel und die USA. Deutschland war nicht dabei. Einige Tage später sprach Ahmadinejad im Weltrat der ökumenischen Kirchen in New York gegen die Besatzung Israels. Kein Widerspruch. Verstehen wir, in welche Richtung das geht? Warum spielt die ganze Welt verrückt? Wieso ist das möglich? Und beim Propheten Zacharia, Kapitel 12, da steht Folgendes, dass wir einfach auch immer wieder sehen, dass Gott der Handelnde ist, der in dieser Situation der Herr ist. Dies ist die Last, 12:1-3, Zacharia 12:1-3, das ist die Last, die der Herr ankündigt, von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Lebens in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Alles muslimische Länder, zum Taumelbecher. Man kann sagen, sie sind irre, vor Hass, vor Wut. Und auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zu derselben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker auf Erden, was diese Woche wieder in der UNO geschehen ist. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Das wird nochmal kommen, das ist jetzt noch nicht, aber im Herzen sehen wir, dass die Pläne geschmiedet sind und Böses, das Böse, bevor es zum Tun kommt, das beginnt im Herzen. Und wir sehen, dass die Herzen dieser Menschen, was sie denken, das kommt, es kommt raus, was drin ist. Und das sehen wir jetzt in dieser Situation ganz deutlich. Aber, und dann sagt Jesus in dem Vers 9. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Jeder trägt die Konsequenz, der sich gegen die Juden ausspricht. Wir sind aufgerufen, für die Juden zu beten, nicht über sie herzuziehen, nicht sie über sie zu lästern und uns auch über diese Kriegsgeschehen Gedanken zu machen, was wir besser wissen. Denn wir wissen es nicht besser. Und gerade wir Deutschen sollten hier sehr, sehr, sehr zurückhaltend sein. Und wenn wir an Jesus Christus gläubig sind, Gerettete, dann sollten wir ihm, den jüdischen Feldhauptmann, der das Feld behalten wird, über alles, das überlassen. Und er ist es, der in allem das erste und das letzte Wort spricht. Und kommen wir ihm nicht zuvor. Er sagt ja, folge mir nach, überhole mich nicht, dass ich hinter dir her muss. Das muss er ja oft. Uns wieder an die Seite nehmen und sagen, komm mal wieder zurück. Und dass wir werden von ihm aufgefordert, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet nach der Bergpredigt. Denn mit dem Maß, wo du richtest, wirst du wieder bemessen. Dass uns das wichtig ist und klar ist. Und Jesus sagt auch in der Gemeinde zu Philadelphia, also die Gemeinde ist noch da, es wird eine globale Versuchung geben über den ganzen Erdkreis. aber so will auch ich dich bewahren in der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, weil du mein Wort von der Treue bewahrt hast. Darauf liegt die Verheißung. Wie stehe ich zu Israel? Es ist ganz zentral entscheidend. Und ich kann euch nur sagen, um Zions Willen schweige ich nicht. Aber viele tun es, Christen. Sie schweigen nicht, nein, sie schweigen nicht. Sie halten eine große Klappe und richten Israel, das Volk. Das ist nicht unsere Sache. Das dürfen wir nicht. Es gibt keine Stelle, wenn müsst ihr mir sie zeigen, wo Gott uns gesagt hat, legt mal los. Wichtig ist, das jüdische Volk ist genauso sündig wie wir. Sie brauchen alle die Erlösung wie wir. Wir sind nicht besser und sie sind nicht schlechter. Lass uns das bewusst werden. Das ist ein Volk, das durch die ganze Jahre durch so tiefe Leiden gegangen ist. Und ich komme zum Schluss gleich nochmal darauf ein, wenn wir Jesaja 40 lesen. Aber ich möchte uns noch was Wichtiges sagen. In Römer 13, da sagt uns der Herr ab 11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Erkennen wir die Zeit? Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Und was hat Jesus gesagt? Wenn ich komme, werde ich euch schlafend finden? Hat er ja gesagt. Kommt nicht von mir. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Und jetzt kommen zwei globale Ereignisse, die uns Paulus hier nochmal vor Augen führt. Werde wach. Die Nacht ist vorgerückt, aber der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen alle Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Die Nacht ist vorgerückt. Das ist die dunkelste Stunde, die über diese Erde kommen wird. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist, also ein globaler Weltherrscher, für das Tier, für das vierte Weltreich, hier auf der Erde kommen wird. Und er wird von Israel aus regieren, von Jerusalem, wird er 7 Jahre seine Macht über diese Erde ausbreiten. Aber er ist nicht alleine, er hat noch einen falschen Propheten mit sich. Er vereint auch die Religionen, das Tier und der falsche Prophet, das sind also zwei Personen und der Dritte in ihm, die Trinität, das ist der Satan selbst. Er afft alles nach, wo Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in ihren verschiedenen Funktionen, so macht der Teufel das genauso. Er ist der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang an, er ist der Vater der Lüge, der Verdreher. Und deshalb sagt uns Paulus, werde wach. Und dann sagt Jesus uns was ganz Wichtiges im Matthäus-Evangelium in den Endzeitreden von den 10 törichten Jungfrauen. 10 waren töricht und 10 waren klug. Ich habe sehr, sehr, sehr lang und viele Jahre über dieses Thema gebetet und nachgedacht, Herr, wer sind die törichten Jungfrauen? Wer sind die? Ich glaube, die Antwort gefunden zu haben. Ich dogmatisiere das nicht, prüft das selber, wie ihr da, zu welchen Gedanken ihr kommt. Denn es steht ja nachher weiter in Kapitel 24, 25 im Matthäus-Evangelium, wie dann die törichten Jungfrauen kommen und klopfen an, die Klugen sind alle schon weg, die sind beim Herrn drin. Und dann kommen die anderen und klopfen an, Herr, tu uns auf. Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Er sagt nicht, ich habe euch noch nie gekannt. In Matthäus 7, wo dann die Leute stehen, die wollen auch in den Himmel, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgeübt, haben wir nicht. Und ich werde ihnen sagen, geht weg von mir, Verfluchten, ich habe euch noch nie gekannt. Noch nie gekannt. Aber hier in der Endzeitrede, da sagt Jesus was anderes. Da sagt er, ich kenne euch nicht. Wer mich verleugnet, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. So steht es in meiner Bibel drin. Und für meine Begriffe sind das die, die gegen Israel, gegen Jerusalem, denn Jesus sagt ja, wo er die Böcke von den Schafen scheidet, was ihr nicht getan habt, einer dieser meinen geringsten Brüdern, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet und so weiter. Was ihr nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Das heißt, ich kenne euch nicht. Das ist in meinem Haus, im Hause Gottes nicht üblich, sowas. Versteht ihr? Das ist nicht harmlos. Prüft das, aber ich denke so. Hoffentlich liege ich falsch. Und in Matthäus, in Lukas 21, da kommt eine gewaltige Verheißung, wo Jesus in der Endzeitrede gesagt hat, wenn ihr seht, dass das Kriege, Kriegsgerücht, ihr werdet sehen, nicht ihr hört, wenn ihr seht, wenn ihr das alles seht, dann ist der Tag nah, dann guckt nicht auf das, was unser Herz beschwert, die Angst, was uns runterzieht, sondern dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wenn wir jetzt sagen, Herr, warum kommst du nur nicht, warum greifst du nicht ein? Petrus, 2. Petrus 3 gibt uns darauf eine Antwort. Wo dann diese Christen sagen, ach, das war immer schon so. Ach, das hat es immer schon gegeben. Ja, das gibt es immer schon. Es bleibt alles, wie es ist. Nein, in 2. Petrus 3, da steht, er ist noch nicht gekommen, die ganze Erde zu richten mit Feuer, nicht mit Wasser. Das wird er nie wieder tun. Aber mit Feuer. Also es gibt eine Klimaerwärmung, eine richtige, aber die macht Gott. Da sollten wir den Menschen verwarnen, dass sie da nicht reinkommen. Und dann sagt der Herr in 2. Petrus 3, ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb ist er noch nicht hier, weil er noch die Herzen kennt, die sich noch bekehren werden. Und wir wissen es nicht. Und ihr Lieben, zum Schluss eine Verheißung, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, habe ich ja gesagt, könnte viele Sachen aufführen. Ich bin stolz auf meinen Opa. Mein Opa hat 1942 Juden aufgenommen. Also mein Opa war Landwirt. Und er hat, ich weiß das noch, wie als 5-6-jähriger Junge, wie er gesagt hat, ich mache meine Viehgeschäfte nur mit den Juden. Wusste gar nicht, was Juden sind. Aber ich weiß es noch, wie er das gesagt hat. Und bei mir kam kein deutscher Viehhändler im Stall. Nur mit Juden hat er seine Viehgeschäfte gemacht. Und dann kam die Nacht, wo dann die jüdischen Familien aus meinem Heimatdorf von den Nazis einkassiert werden sollten und deportiert werden sollten. Und das hat man den jüdischen Familien gesagt. Und dann sind die nachts, sobald es dämmerig wurde, durch die Felder aus dem Dorf zu meinem Opa geflüchtet, mit Kind und Kegel, mehrere jüdische Familien. Und meine Mutter hat mir kurz vor ihrem Tod diese Geschichte noch wieder erzählt. Und Opa hat die Juden dann mit ihren Familien in der Strohscheune versteckt. Was daraus geworden ist, das weiß ich nicht mehr. Das wusste sie auch nicht mehr. Meine Mutter war schon sehr 86, wie sie mir das noch erzählt hat. Er hat die Juden geliebt und er hat sein Leben eingesetzt für die Juden. Ich will segnen, die dich segnen. Ich bin sein Enkel, zum Glauben gekommen. Er hatte 5 Kinder, 3 Jungs. 3 Jungs, die waren alle im Krieg. Ein Onkel Hermann, der war bei der Luftwaffe. Er wurde mit seinem Flieger abgeschossen. Alles kaputt, er lebt. Ich will segnen, die dich segnen. Dann die zweite Generation, wir als Enkelkinder. Ich bin zum Glauben gekommen. Wir haben 6 Kinder. Alle 6 Kinder sind zum Glauben gekommen. Ich will segnen. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 128. Das ist ein Psalm voller Verheißung. Vielleicht willst du das lesen. Ich habe das hier aufgeschlagen. Psalm 128.
Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast gut. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock, drinnen in deinem Hause. Deine Kinder wie junge Ölbäume um deinen Tisch her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalem dein Leben lang. Und siehe, Kinder deiner Kinder, Friede sei über Israel.
Ja, vielen Dank, Martin. Ja, ich möchte das nur noch mal zusammenfassen zum Schluss. Das hat also für uns ganz persönliche Auswirkungen, wie wir zu Israel und zu den Juden stehen. Ein Psalm, der eigentlich noch mal den Segen, den er Abraham zugesprochen hat, über Generationen, für uns ganz persönlich sind. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Auch wenn wir durch Tiefen gehen, durch Leiden gehen, aber Gott wird uns dadurch segnen. Auch wenn das manchmal anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Deshalb möchte ich das nochmal zusammenfassen. Was sollen wir tun? Betet für den Frieden Jerusalems. Es möge wohlgehen, dienen auch hier wieder die Verheißung, die dich lieben. Da liegt unsere Zukunft, das himmlische Jerusalem. Und wir sehen Kinder und Kindeskinder. Wenn ich sehe, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder in schwierige Zeiten sind und gehen. Aber die Verheißung ist, dass wir auch unseren Kindern Israel lieb und groß machen, auch dass sie lernen, dass wir mit ihnen zusammen für die Juden zu beten oder vielleicht auch zu spenden, wo es nötig ist. Alles, es muss aus dem Herzen kommen, es ist keine Pflicht oder irgendwas. Dass sie erkennen, dann bist du gesegnet, weil Gott immer zu seinen Zusagen und zu seinen Verheißungen steht. Amen. Amen.